Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast wurde 1933 in Lettland geboren. Das klingt wie der Beginn eines trockenen Geschichtsbucheintrages, ist doch in Wahrheit der Beginn einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Donja Fee. Das ist mir eine große Ehre. Danke für die Zeit. Ja. Sie wurden 1933 in Riga in Lettland geboren?
Ja, am 24. Januar.
Was sind so die ersten Kindheitserinnerungen?
Erste Erinnerungen kamen zu mir ungefähr mit 35, als ich wurde dreieinhalb Jahre. Das sind die am Anfang. Und ich erinnere mich, haben wir gelebt in ziemlicher Armut damals, weil mein Vater hat keine Arbeit gehabt. Das war Arbeitslosigkeit in damaliger Zeit in Lettland, Riga. Habe in einem Zimmer, in zwei Zimmer Wohnung, im zweiten Zimmer hat gewohnt eine andere jüdische Familie. Und die haben ein Mädchen gehabt. Die Zeit habe ich verbracht mit denen, dass ich mir war langweilig zu Hause, habe ich verbracht mit denen, dass ich läufte auf der Straße. Die Gegend waren für ärmliche Leute damals. Wohnten wir entgegen einer Synagoge. Auf der Straße habe ich getroffen immer Kinder, ungefähr meinen Alter. Das hat praktisch habe ich angefangen mit 5 Jahren laufen auf der Straße. Meine Eltern erlaubten damals, weil die haben verstanden, dass ich brauche Kommunikation. Ich wusste nicht, dass ich Jude war. Einmal passierte es, als ich war 5 schon Jahre alt, war er Russe oder der waren von verschiedenen Nationen Kinder. Da habe ich gesagt, dass ich in Riga war. Der sagte, du bist doch ein Jude. So habe ich gehört das Wort, dem war mir unbekannt. Und ich wollte nicht zeigen, dass ich weiß nicht, was ist es. Später habe ich Eltern gefragt, was ist ein Jude? Meine Eltern sagten, das wirst du erfahren dann, wenn du älter bist. Das habe ich erfahren richtig, als wir hat angefangen Zweiter Weltkrieg und Lettland war unter russischer schon Herrschaft. Die Russen kamen im Jahre 40 und haben besetzt Lettland. Und ungefähr nach einem halben Jahr hat angefangen Weltkrieg und ungefähr nach ein paar Monate wurde mit Russland auch. Praktisch, das war wahnsinnige schwierige Zeiten von Kindheit. Mit der 8 Jahre mussten wir flüchten, als Deutschen haben angefangen besetzten Lettland, bevor mein Vater wusste von Hitler und weil er hat Universität in Berlin studiert und beendet. Und genau beendet, bevor Hitler kam zur Macht. Aber er wohnte fast ungefähr ein halben Jahr noch in Deutschland, als Hitler schon kam zur Macht. Und auf diese Weise hat er erkannt, voraus, dass was wird mit Juden passieren. Deswegen später, als hat der Zweite Weltkrieg angefangen, haben wir geflüchtet aus Riga, bevor Deutschen haben besetzt Riga. Nun geflüchtet nach Sibirien. Am Ende, wir haben verschiedene Städte, waren wir gesucht, ja. Nun bevor das kam, mein Vater schon hat eine Arbeit gehabt, nur in Lettland schon, weil er hat eine Gemeinschaft, er war Elektrotechniker, aber mit Hochbildung in Deutschland, in der Universität. Nun war in deutscher Universität beendet. Und deswegen wusste er von Adolf Hitler sehr gut und deswegen sind wir geflüchtet voraus. Damals die Juden hat man noch nicht getötet, in Jahre, das war 41, aber er hat vorausgesehen, genau wie das alles wird geschehen, wie wird sich entwickeln, der Zweite Weltkrieg und so weiter. Nun, geflüchtet wir am Ende, sind wir nach Sibirien gelandet.
Und die Flucht nach Sibirien, wenn Sie waren damals 8 Jahre alt?
War ich ungefähr 8 Jahre, 9 Jahre kann sein schon, aber zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Weil mir ist schwer, jetzt sich erinnern, alle Details, weil ich bin, obwohl ich sehr jung noch bin, nur 90. Ja, nun deswegen, ganz genau kann ich noch nicht erinnern schon. Als wir geflüchtet nach Sibirien, dann ging es sehr kompliziert, weil dort habe ich erkannt, was ist Antisemitismus. Antisemitismus war schrecklich. Wir sind gelandet in Stadt Novosibirsk.
Wie kann man sich jetzt die Flucht vorstellen? Ist man da jetzt mit dem Auto gefahren, zu Fuß gegangen? Können Sie ein bisschen über die Flucht erzählen?
Hauptsächlich zu Fuß gegangen. Und ganze Zeit wurden wir bombardiert, weil wir wussten nicht den Weg von Lettland nach Russland. Ja, war einzige Möglichkeit mit Flüchten der sowjetischen Armee zusammengehen. Ja, und wir wurden die ganze Zeit bombardiert. Und hier sehen Sie diesen Zeichen. Bei einem Bombardement habe ich gekriegt einen Schlag von einer Bombe. Ja.
Das heißt quasi, als die Deutschen quasi nach Lettland gegangen sind, sind die Russen abgezogen oder geflüchtet und sie sind quasi mit den abziehenden Russen?
Mit Russen zusammen.
Aber alles
sonst
zu Fuß.
Wir konnten anders nicht gehen, weil wir wussten den Weg nach Russland nicht.
Alles zu Fuß.
Und diese sowjetische flüchtende Armee in diesem Hinsicht war uns Hilfe.
Und alles zu Fuß?
Alles zu Fuß.
Wie lange waren Sie unterwegs?
War einmal, hat ein Auto uns genommen, ein Kraftwagen. Ja, und der hat ungefähr so, wie ich denke, so ungefähr 25 Kilometer mitgenommen. Weil sonst hätten wir schon in deutscher Hand gehabt. Weil das waren die letzter Wagen von sowjetischer Armee mit letzten Flüchtlingen, sowjetischen Soldaten. Aber die Soldaten waren nicht da mehr und deswegen konnten wir in diesen Gepäckraum, in Wagen flüchten.
Wie lange hat die Flucht gedauert?
Das ist mir schwer zu sagen, aber ich denke so mindestens 2 Wochen. Weil mindestens, kann sein mehr, weil wir sind zu Fuß die ganze Zeit. No, und sowjetische Armee ging, fluchtete mit schweren Lastwagen, mit ab und zu Panzern waren da. No, und dort war voll mit Soldaten diese Lastwagen. Ja, und die konnten uns nicht mitnehmen, kein Platz war. Und viele Flüchtlinge haben wir nicht gesehen, Juden praktisch flüchteten, Letten flüchteten nicht. Die haben sich gefreut auf Deutschen. Nun, aber Juden waren nicht viele, die geflüchtet sind, weil die wussten nicht von Hitler. Aber mein Vater hat die Erfahrung gehabt. Damals noch tötete man keine Juden, aber hat man die behandelt schlecht. Ja, und deswegen, mein Vater hat nicht gerechnet, vermute ich, aber er hat verstanden, das ist gefährlich. Nun, und so kamen wir, Geflüchtete sind wir nach Russland, aber wir gingen durch diese Stadt Pskow und so weiter. Nun, und am Ende sind wir gelandet in Sibirien, in Stadt Novosibirsk. Und am Anfang war es weit vom Zentrum, ich musste zur Schule gehen, durch eine Schlucht, wo Wölfe waren und Menschen gefressen haben. Ja, in Deutschland konnte man sich nicht vorstellen, aber Russland war damals ein ganz anderes Land. Ja, nur den ganzen Tag habe ich gegessen 350 Gramm Brot, wo kein Gramm Mehl war. Und wie Brot hat das sehr, muss man große Fantasie haben, dass sich vorstellen, dass man isst Brot. Nun, und Hunger war schrecklicher. Ja, nun, so musste ich zur Schule gehen, durch eine Wolfsschlucht auch. Nun, und die Kinder in dieser Gegend, weil das waren wir damals gewohnt haben, im Zentrum oder in der Stadt, aber am Rande der Stadt. Nun, und die Schule war im Zentrum der Stadt und musste gehen durch diese Schlucht, wo Wölfe waren auch. Nun, und die Kinder haben sich gesammelt, bis 50 Kinder und ein paar Erwachsene waren, und dann die Wölfe haben Angst gehabt anzugreifen. Aber mich hat man nicht genommen in die Gruppe. Warum? Weil ich Jude war. Und dort war kein Antisemitismus. Dort hat man nur Juden gehasst. Alle denken, dass in Deutschland war das Antisemitismus. Aber diesen schrecklichen Antisemitismus habe ich auf den Körper gefühlt gehabt. Kälte waren dort bis minus 62 Grad. Ja, und wir sind gekommen mit Sommerkleidung. Und kaufen andere Kleidung war unmöglich, weil die sowjetische Regime kann man sich nicht vorstellen. Man kann nicht irgendwas kaufen. Die Geschäfte waren leer. Und war man glücklich, wenn in Geschäfte mit Karten konnten kriegen ein Stückchen Brot. Aber Wasser war ausgezeichnet und konnte trinken, wie viel man will. Sibirisches Wasser war fantastisch, sehr kalt. So, das war mein Leben in Sibirien.
Wenn dir so ein langer Weg war, wovon haben Sie dann gelebt in der Zeit? Wo haben Sie Lebensmittel herbekommen? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben keine Lebensmittel mitgenommen. Und das, ich weiß nicht wie, wir haben wahnsinnig gehungert, aber irgendwo verschwand plötzlich mein Vater und hat gebracht ein Stückchen Brot. Dann haben wir so kleine Teilchen jeder gekriegt und wir sind praktisch von Hunger nicht gestorben, weil wir ein kleines Stückchen Brot gehabt haben, fast jeden Tag, fast.
Und dann aus Sibirien ging es dann zurück in die Geburtsstadt später, wie ging es dann in Sibirien weiter oder in Sibirien
an sich? In Sibirien war es schrecklich. Ja, wir wohnten am Rande der Stadt. Mein Vater sofort hat angefangen zu arbeiten. Er war Ingenieur, Elektroingenieur, ja, und hat gearbeitet auf einer Fabrik, die Elektroenergie gezeugt hat. Ja, und die waren glücklich, dass sie ihn kriegten, weil war unmöglich zu kriegen, einen so hohen Wissenschaftler in dieser Hinsicht. Und dort habe ich in Sibirien erfahren, was ist Antisemitismus. Weil Antisemitismus war schrecklicher dort. Ja, dort hat man die Russen, ein sehr großer Teil von Russen waren wahnsinnig antisemitisch. Ja, und die haben gesagt, ich werde in Russisch, kurze Phrase. В эту темную ночь, когда Адольф придет, всех жидов перережем. In diese finstere Nacht, wenn Adolf kommt, werden alle Juden massakrieren. Und der Antisemitismus habe ich richtig auf meinen Körper Gefühle alle gekriegt. Ich musste zur Schule gehen und ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich gebraucht, aber es war dunkle Nacht und musste in nachts gehen. Ja, und zu morgen ungefähr, ich vermute, zur Schule habe ich gebraucht ungefähr 3 Stunden, bis ich kam. Und das war nicht in der Stadt, aber ich weiß nicht, wie das heißt, kann man sagen, weil das war nur ein Land praktisch. Und als der Stadt war da, dann musste ich bis zum Zentrum gehen. Nun, und unterwegs gingen auch Jungs und Mädchen habe ich nicht gesehen, meistens waren Jungs. Und die konnten mich sofort erkennen als Jude. Auf dem Weg zurück nach hin in der Schule nicht, konnte man nicht, weil das vollständig dunkel war. Winter. Nun, und der Weg war schrecklich. Sehr viel Schnee. Fröste waren bis minus 62 Grad, habe ich gesagt. Aber Kinder hat man nicht erlaubt, bis minus 40 gehen zur Schule. Dann, wenn minus 25, 30 und 35, gingen wir zur Schule. Und ich war sehr schlecht bekleidet noch. Nun, und einziges Glück mein war, in Anführungszeichen, dass die Kinder und von nach der Schule war es schon Licht, die sofort erkannten, dass ich Jude bin und haben gegeneinander gekämpft, richtige Kämpfe waren mich zu kriegen.
Und dann aus Sibirien, dann ging es dann wieder später zurück nach Lettland?
Ja, und das habe ich durchgehalten, weil eine Kleinigkeit wollte ich noch zusätzlich sagen.
Unbedingt.
Das Interessante war, dass größtenteils Lehrer waren Frauen, weil die Männer waren auf den Front. Und das waren jüdische Frauen. Warum jüdische? Die Frauen, die meistens haben größtenteils keine Bildung gehabt. Nur jüdische Frauen haben Bildung gehabt. Bei Juden war nicht geschriebenes Gesetz, schreckliches Gesetz. Du musst deine Kinder die beste Ausbildung geben. Und das wussten kein anderer Volk damals. Und deswegen Juden hat man wahnsinnig gehasst. Dass die wollen nicht arbeiten, die nur lernen wollen. Und Hochbildung. Und in dieser Hochbildung muss man nicht arbeiten, nur kommandieren.
Und dann ging es aus Sibirien wieder zurück?
Dann, als Sibirien war, Krieg war zu Ende, war es kein Ende. Im Jahre 1944, als mein Vater hat, war auch im Krieg. Ja, letzte anderthalb Jahre waren im Krieg. Und
gegen Deutschland oder für wen? Auf welcher Seite? Oder?
Auf sowjetischer, okay. Natürlich, sowjetischer, okay. Seite. Wurde in Armee genommen, weil die Russen haben viele Leute verloren und die haben genommen solche Leute, die haben gebraucht für Wirtschaft. Ja, haben angefangen, das zu machen, weil Männer waren nicht genug geblieben. Ja, nun und das war nicht nur von deutscher Seite damals, aber russischer auch. Und Russen vergleichbar, wie viel habe ich mich interessiert, haben verloren viele mehr Männer als Deutschen, weil die waren nicht so vorbereitet zum Krieg und unerwartet war das alles. Nun, und was will ich sagen? Und so ging es diese schreckliche Zeit. Muss ich am Ende sagen, von dieser Zeit, dass ich bin in diese 4 Jahre, nach 8 Jahren, kein Zentimeter gewachsen. Ich habe regelmäßig sich gemessen an Wand. Als ich kehrte zurück nach Riga, habe ich das festgestellt. Habe ich mit dem Bleistift an der Wand neben die Tür Zeichen gemacht, wie groß bin ich. Habe ich zurückgekehrt und festgestellt, kein Zentimeter gewachsen. Ich bin geblieben wie 8-Jähriger. Deswegen haben die Russen sehr gefreut, mich zu schlagen, weil das ist ein Jude, der wächst nicht von Hunger. Als ich habe angefangen zu essen, schon richtig, ja, habe ich angefangen zu wachsen. Und habe angefangen zu essen, mehr oder weniger normal. Richtig zu essen habe ich nie gekriegt, in sowjetischer Zeit auch. Weil da mit Essen und verschiedene Sachen, die sozialistische System hat nicht funktioniert. Und dieser Regime war so hart, dass wenn jemand hat gesagt gegen den sozialistischen Regime, war bestenfalls Sibirien. Und in Sibirien konnte man kräftigste Menschen, Männer, unterstreiche ich, konnte nicht aushalten mehr als 3 Jahre.
Wahnsinn.
So war das Leben Sowjetunion.
Und Ihr Vater hat den Krieg überlebt?
Er hat überlebt. Er war mehrmals verwundet. Aber muss man sagen, dass er war Übermensch. Physisch. Ja, und ich habe gesehen, solche Sachen, was er konnte machen, das ich habe bei keinem Männer gesehen.
Und dann quasi in der Heimat dann zurück?
Als ich kam, wir zurück in die Heimat, ich habe es schon gesagt, dass mein Vater hat sich beteiligt, ungefähr 1,5 Jahre auch im Krieg. War verwundet mehrmals, aber durchgehalten. Und ich wundere mich, wie konnte er ein so kräftiger Mensch, er wurde nie überfallen von jemandem. Er hat nicht ausgesehen so kräftig, wahnsinnig. Natürlich konnte man sehen, dass er sehr stark ist, aber mysteriös. Er konnte mit einem Schlag Menschen töten.
Und dann nach der Rückkehr quasi in die Heimat ging es dann ja auch schon bald danach mit dem ersten Musikunterricht los.
Nicht sofort. Okay. Es kam im Jahre, Moment, wir kehrten zurück im Jahre 1944. Mit meinem Gedächtnis ist es schon schwieriger. Ja, und wir kamen zurück im Jahre 1954, ungefähr in Oktober, Ende, glaube ich, das war, ja, 44. So ungefähr 4 Tage nach Befreiung. Ein Zeichen von Sowjeten.
Und dann zu Fuß auch wieder oder mit Auto? Wie kam dann die Rückreise?
Damals war es, nein, zu Fuß war es nicht. Damals war es teilweise mit Flugzeug sogar und teilweise mit Auto und verschieden, weil die Wege Russland ist groß. Ja. Nach Lettland, als wir kamen, wir konnten nicht in unsere Wohnung zurückkehren. Ja, und deswegen, weil das war besetzt, diese Wohnung. Aber mit der Zeit, wir konnten, das war später, ein paar Jahre war es so. Wir haben erreicht, dass wir kamen zurück in diese Wohnung. Und was will ich sagen noch, dass aber Hunger war weiter. Ja, und die ganze sowjetische Zeit war Halbhunger. Ja, und ich freue mich, dass es war so schlimm, dass mein Vater hatte, und ich, als ich wurde Erwachsener, deutsche Kenntnisse, die ich gehabt, weil ich Deutsch nie gelernt habe, weil meine Familie sprach man Deutsch. Aber in russischer Zeit darf man nicht sprechen Deutsch. Sonst wären wir deutsche Spionen, sofort. Juden als deutsche Spionen. Verstehen Sie? Und dort habe ich in Russland gelernt, Russisch.
Und wann war die erste Berührung mit der Musik?
Mit Musik war es so, dass mein Vater hat erfahren, dass ich Schule nicht besuche und habe nie, als mich zu Examen wollte, mich nicht zulassen und Lehrer wollte zeigen, was für ein Idiot ist der, der die Schule nicht besucht, hat Fragen gestellt, wollte mich auslachen. Und ich habe alles geantwortet. Und geantwortet solche Sachen, diese hat mich einmal nicht ausgehalten und fragte, wo hast du das gelernt? Ich habe gesagt, wo braucht man das Lernen? Das ist doch so einfach. Und habe ich oft geantwortet. Die anderen Schüler haben angefangen zu lachen, meine Kollegen. Warum? Weil ich habe falsch gesprochen, falsche Sachen gesprochen. Und die Lehrerin mich fragte, woher weißt du diese? Habe ich gesagt, das ist so einfach, das ist klar. Und Material oft habe ich nicht, was in den Schulbüchern habe ich gesagt. Dann, wo hast du gelesen? Ich habe gesagt, das ist doch alles klar. So. Und dann hat sie einmal, und so hat man uns gelehrt in der Hochschule zu denken. Nun, und ich will unterstreichen, ich will mich nie groß machen, das ist nicht mein Verdienst, das ist von Natur aus kam. Mein Verdienst, was ich erreicht habe, was habe ich Gutes getan für die Gesellschaft, für mich selbst auch. Ja? Und das ist mein Verdienst. Aber diese Wissen, muss ich sagen, dass ich habe, als ich in der Schule war, ja, habe ich aufmerksam gehört den Lehrer. Und nach ein paar Wörtern, am Anfang konnte ich sofort verstehen, was wird er weiter sagen. Und deswegen kamen diese Probleme. Aber ich habe viel aufgepasst auf Radio, gelesen Bücher mit großem Interesse. Nun, und zum Beispiel Deutsch habe ich auch nie gelernt. Ja, ich habe, aber in meiner Familie sprach man Deutsch.
Und wie kam es dann zur Musik? Wann kam der erste Kontakt mit der Musik?
So war mein Vater, er hat entdeckt, dass ich Schule schwänze. Und dann hat er verstanden, er war diese große Begabung, die ich gekriegt habe von Natur aus, kommt von meinem Vater, vermute ich. Weil er war auch fantastisch und hat verstanden, warum ist das. Dann hat er entschlossen, mich zu beschäftigen und hat mir eine Musikschule angeboten. Nun, und in Musikschule für besondere Begabte war das, diese Schule. Das gab es in Moskau und ein paar Großstädte. Und ich war in Riga und Riga zählte von Großstädte. Ja, in Kultur und so weiter. Und war diese Musikschule für besondere Begabte. Hieß auch diese Schule so. Und diese Schule, in dieser Schule habe ich gelernt Musik. Ich habe einen genialen Lehrer gehabt, hieß er Peter Kommissar Lette. Nun, und der scheint, war begeistert von meiner Begabung und hat mit mir statt normalen Material gegeben für Cello-Spiel. Er hat mir gegeben sehr schwere Werke, die ich, damit ich nur musste in 4 Jahren machen für in der Schule für besondere Begabte. Ja, in, die war 10 Jahre. Ja, und ich habe die beendet in 4 Jahren. Ja, und das ist sein Verdienst, dass er konnte Material machen, so dass ich konnte so schnell machen. Sonst hätte ich mit 18 Jahren musste ich Musikschule nur mit 18 ja, mit 18 Jahren musste ich Musikschule beenden. Und dann musste ich kommen sofort in Hochschule. No, und sonst hätte ich eine sowjetische Armee. Und sowjetische Armee wollte ich nie gehen, weil ich habe gehasst diesen sowjetischen Regime. Für mich, dieses sowjetische Regime, habe ich verstanden wie Nazi-Deutschland. Und so war es praktisch, weil Antisemitismus war schrecklich. Dort, mindestens in dieser Zeit. Bei erster Gelegenheit, wenn ich hätte ein Wort nur gesagt, dass ich will Sowjetunion verlassen, sofort hätte ich höchste Auszeichnung gehabt. Sehen Sie, in die bessere Welt kommen. So, und deswegen muss man schweigen. Und ich wurde einberufen, doch, aber nicht so lange Zeit war ich dort, ein paar Monate. Ja, und ich musste Ausbildung kriegen als Offizier, weil ich habe schon Hochbildung gekriegt, schon nach der Hochschule. No, und dann kam diese Zeit, die sowjetische Zeit, die wir geträumt haben, nach Palästina zu gehen. Das ist am Ende war es so, dass wir ausgereist sind und gingen nach Israel.
Das war 1971.
Das war
1971. Die Frage ist
71. Ja.
Warum ausgewandert? Was war dann der Grund für diesen Schritt?
Weil wir Juden waren. Das war wir haben Erfahrung gehabt, dass mit dem Antisemitismus, auch in Lettland, als wir kamen zurück, Antisemitismus war da, aber nicht so scharf wie vorher. Weil es scheint, dass die Menschen, die in Kriegszeiten und vor dem Krieg, ja, war besetzt von Sowjeten, ja, und die haben gehasst, die Sowjeten, und haben gedacht, einzige Möglichkeit, sich befreien von Sowjeten, das ist Deutsche werden kommen, Hitler wird kommen. Verstehen Sie? Deswegen will ich mit denen sagen, dass die waren nur antisemitisch, auch als wir kamen nur in diese sowjetische aus Lettland waren wir raus.
Das heißt, war auch 1971 war es noch die Stimmung noch so antisemitisch in Lettland?
War antisemitisch. Und deswegen sind sie ausgewandert. Dabei, wir haben gewartet, sehr lange gewartet. Und musste, ich habe sogar den ersten Schritt gemacht. Ich habe regelmäßig gehört Radio. Ja, und hier hat mir geholfen deutsche Sprache. Ich habe gehört regelmäßig aus Deutschland. Ja, Deutsche Welle. Regelmäßig. Und deswegen konnte ich, als die haben russisch, war Stimme Amerika und BBC auch gesendet, aber in russischer Sprache. Aber dann, die haben gestört, diese Sendungen so, dass einfach unmöglich war zu hören. Konnte man hören solche Klänge, solche Klänge, das war nicht zu hören. Dann habe ich angefangen zu hören in deutscher Sprache. Ich war zufällig auf deutsche Sprache gekommen, weil einmal habe ich gesucht, irgendwo wo finden wieder in der russischen Sprache und kam plötzlich auf die deutsche Welle. Oh, habe ich gedacht, Gott, wieso bin ich nicht gekommen in deutsche Sprache? Weil ich habe schon von deutscher Sprache fast vergessen. Nun, auf diese Weise kam es so, dass ich habe mich von Sowjeten befreit, als ich hörte, dass eine Gruppe von Juden haben eine, wie sagt man, gemacht, ein Streik, ja, Hungerstreik, bis der Tod. Die wollten rausgelassen werden nach Israel, Palästina. Ich habe gedacht, das erwartet die Erschießung. Und plötzlich höre ich, dass die hat man entlassen. Weil die haben gesagt, dass der Hunger steigt bis den Tod. Und das waren jüdische Wissenschaftler, große Wissenschaftler. Ja, und die waren nicht, keine kleine Menge. Ich erinnere mich genau nicht, aber ungefähr zwischen 16 und 24 Menschen, glaube ich, war es. Nun, die hat man rausgelassen. Sofort habe ich eingereicht Papiere, ja, damit mich, ich wusste, das ist Risikogröße. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich schon Kinder gehabt. Ja, Ramon, Diana, ja, Ramon war damals 8 Jahre ungefähr, ja, und Diana war 4,5, glaube ich. Die Behörde hat mich gefragt, willst du sterben? Habe ich gesagt, ja. Wenn ich bleibe, will ich sterben. Die Behörde, die haben kein Wort gesagt, plötzlich umgedreht und gegangen. Habe ich gewartet 29 Tage. Dann können Sie sich vorstellen, ich wusste nicht, was erwartet mich. Was für Nerven musste man haben. Es konnte Sibirien sein und sogar Schießung. Oder Gefängnis. Ja, und das war sehr wahnsinnig spannend. Am 29. Tag habe ich Erlaubnis gekriegt, auszureisen. Das war fantastisch. Sofort habe ich, bin ich nach Israel. In Israel war, habe ich gespürt, so fantastisch war es. Die Freiheit, ich konnte sprechen, meine Meinung. Und auch gegen Israel, wenn. Aber ich habe keine Lust gehabt und keine Ideen gehabt, gegen Israel etwas zu sprechen. Aber ich habe gespürt, volle Demokratie. Was nennt man das? Fantastisch war. Und wurde angerufen in Armee israelische. Und dann habe ich verstanden, was ist israelische Armee. Ich habe mich gewundert, wie die zerschlagen alle arabischen Staaten und nicht Russland, nicht Westen kann denen helfen. Ja, und als ich kam in israelische Armee, dann habe ich verstanden, was ist Israel. dass sie diese nur lernen, Krieg zu führen, ja. Und ich war kein Offizier, als Soldaten alleine. Ich war in der sowjetischen Armee. Aber die sowjetische Armee war ein Bordell vergleichbar mit israelischer. Dort war ganzen Tag beschäftigt. Dort braucht man keine Disziplin in israelischer Armee. Du kamst alleine zu Disziplin, weil du warst ganze Zeit beschäftigt, schnell lernen, Krieg zu führen. Nun habe ich mich beteiligt auch im Krieg. Nur wir haben zerschlagen jordanische Armee und zerschlagen die syrische, ägyptische Armee. Ja, und die waren nicht vergleichbar mehr Leute dort. Nun, und am Ende war ich in Israel, wie sagt man, über 30 geworden. Und nicht, weil Krieg war alleine. Mir war nicht leicht. Musste man irgendwo sich beherrschen, das alles. Aber ich war sehr... alles, was Antisemitismus hat mir erlebt in der Sowjetunion, ja, das hat mich gemacht ein bisschen verrückt. Ja. Und deswegen war ich bereit zu sterben für Israel. Aber was hat mich wahnsinnig gestört? Diese Hitze.
Und dann ging es weiter nach Deutschland wieder, gell?
Deutschland.
Ja.
Warum Deutschland? Weil ich spreche Deutsch. Einfach. Und außerdem, ich habe entdeckt, dass ich konnte voraussehen in die Zukunft auch. Ja, ich habe nie gehabt ein Gefühl, Hass zu Arbeit. Und habe gearbeitet auch in Israel. Sie werden schwer zu glauben, 16 Stunden regelmäßig gearbeitet dort. Ich habe dort im Orchester gespielt, als Solist gespielt, unterrichtet und auch Hochschule unterrichtet. Und die haben mir sogar Professur angeboten. Aber ich wollte in Israel nicht bleiben, zu diesem Zeitpunkt schon. Ja, und habe abgesagt, dass sie wollte nicht, wie sagen, wie Verräter. Wir haben ihm Professur angeboten, so und mehr. Nun ja, und ich habe und so bin ich nach Deutschland gekommen, und weil habe ich verstanden, Deutsche sind klugste, intelligenteste Volk der Welt, habe ich gedacht. Und die haben verstanden, was die Juden angetan haben. Und die werden die Letzte sein, die wieder Antisemitismus.
Und in Deutschland ging es dann wie weiter? Dann auch in Deutschland beruflich in der Musik?
Ich kam nach Deutschland. Ich wusste, dass deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Außerdem sprach ich Deutsch. Und als ich kam mit Behörde zu Behörde, die Behörde haben gesagt, Sie sind doch Deutsch, aber sprechen ein bisschen mit russischem Akzent, haben die gefahren. Aber das ist selbstverständlich, weil ich habe nie in Deutschland gelebt. Ja, sie können sofort deutsche Staatsangehörigkeit kriegen, weil sie sprechen frei Deutsch und meine, wie sagt man, nur Behandlung und das alles, wie ich gesprochen habe, war kulturell. Nun, und die haben gesagt, wir geben ihm sofort deutsche Staatsangehörigkeit. Nun, ich war einverstanden und sofort habe ich ihn automatisch gekriegt.
Und dann beruflich in der Musik?
Beruflich.
Dann weiter?
Jetzt beruflich. Ich war fantastischer Cellist, als ich zum Beispiel in Bremen gekommen, ja. Ein Jahr war ich in Berlin, ja, war Solo-Cellist in Berlin. Und aber ich wollte in Berlin nicht bleiben, weil ich einmal habe gehört, da, Berlin war damals umkreist mit Sowjeten, ja, und mir hat man gesagt, dir ist gelungen, aus Sowjeten rausfahren, aber wenn die Sowjeten kriegen dich, dann bist du fertig. Die wird man dich sofort erschießen, hat man gesagt. Und mögliche auch Familie. Ja, nun, und ich wollte nicht in Gefahrenzone bleiben. Nach einem Jahr habe ich Berlin verlassen und habe angeboten, mich in mehrere Städte in Deutschland. Nun, in Bremen kam erste, dass ich wurde eingeladen zum Wettbewerb für eine Stelle war frei in Bremen. Ja, und deswegen haben mich auch eingeladen. Es waren 25 Leute aus verschiedenen Ländern, England und sogar aus Amerika waren. Ja, nun, und ich habe sofort die Stelle gekriegt, weil ich war nicht vergleichbar besser als die anderen. Außerdem, möglicherweise hat gespielt auch Rolle, dass ich Deutsch gesprochen habe, frei auch, möglicherweise. Nur, aber ich weiß nicht, weil ich andere paar Leute habe gehört, war sehr hohes Niveau. Aus England kamen, aus Frankreich und ich habe gehört, wie sie spielten, sehr gut spielten. Nur, aber ich habe die Stelle gekriegt und war von diesem Augenblick war ich glücklich. Erstmal glücklich in meinem Leben.
In den letzten Jahren haben Sie auch begonnen, dann selbst eigene Musik zu komponieren.
Ja, ich habe nur in Orchester gespielt, als Solist gespielt auch. Und kurz gesagt, als ich ging in Rente, habe ich gedacht, was werde ich machen überhaupt? Habe ich gesagt, ich werde reisen, ich habe sehr gut verdient und außerdem habe ich noch zusätzlich gearbeitet und zusätzlich Schüler gehabt, unterrichtet, sogar in Hochschule unterrichtet. Kurz gesagt, habe benutzt auf diese sehr viel Mücken gemacht, gespielt, in Konzerte noch gespielt und so weiter. Auf diese Weise fantastisch verdient. Ja, und wie kam zu komponieren? Als ich ging in Rente, war ein Gespräch, habe ich gesprochen mit Kollegen und die haben mich gesagt, was wirst du machen? Ich sagte, ich weiß nicht. Du musst irgendwo Mucken machen. Nur weiter irgendwo verdienen auf diese Weise mit meinem Spiel. Aber ich wollte es schon, mir war es schon überdrüssig, das alles zu machen. Nun kurz gesagt, nur einmal habe ich gehört. Probiert zu komponieren, auf diese Idee, habe ich gedacht. Ich habe nie gelernt, Komposition. Komposition muss man lernen, genauso wie lernt man dann Cello oder das alles, weil das ist alle Bereich. Außerdem Musik habe ich in sehr kurzer Zeit, in 4 Jahren und in Hochschule. Aber als ich kam in Hochschule, habe ich gearbeitet schon vollständig in Orchester und als Solist und habe die alle theoretische Momente, wo ich musste lernen. Ja, oft musste ich durchlassen, weil in dieser Zeit war Probe oder Konzert war und das war konnte man zum Beispiel, ich habe gearbeitet in Orchester, ich kann doch nicht kommen in Probe, das ist unmöglich wegen dieser. Dann verstehen Sie, wie war es mit der Hochschule. Und jetzt kommen mit dem Komponieren. Bin ich gekommen nach Hause? Warum bin ich auf diese Idee nicht gekommen, habe ich gedacht. Das ist Quatsch natürlich, dieser Gedanke, weil ich habe so viel gearbeitet, das war unmöglich, eine Minute kriegen. Aber ich muss sagen, dass im Sommer, als Urlaub war, und Urlaub war 1,5 Monate, sogar ein bisschen mehr, ja, habe ich nie geübt, nichts, nur Urlaub war vollständig. Das war einzige freie Zeit für mich. Nun, und mit diesem Komponieren war es so, habe mich hingesetzt, ich muss probieren, das Komponieren. Aber wie? Muss man das doch lernen? Ich habe noch nie probiert. Und plötzlich höre ich Musik. Ich bin überzeugt, dass Sie kennen dieses Gefühl, was ich gehört habe. Aber das wusste ich nicht, das ist diesmal meine Musik. Ja, Sie hören, sagen wir, Sie haben waren im Konzert. Sie kennen gut das Stück. Und plötzlich, wenn Sie erinnern an dieses Stück, Sie hören diese Melodie, wie klingt das alles. Und dieses Gefühl habe ich plötzlich gekriegt. Aber ich wusste nicht, das ist meine Musik. Und das war mir neu, unbekannte. Ich muss sagen, bevor dieser Gedanke kam, habe ich gedacht, dass Musik muss einen bestimmten Inhalt haben, einen nur konkreten Inhalt. Nur habe ich gedacht, ich muss erzählen über meine Probleme in Sowjetunion. Ich werde eine Sonate für Cello machen. Solo-Sonate. Und habe gedacht, diese Konflikte im ersten Satz werde ich machen, das alles wie Antisemitismus und alles, diese alle schrecklichen Dinge. Im ersten Satz habe ich gedacht. Und dann höre ich diese Musik. Und das, ich verstehe nicht, das unbekannte Musik, das möglicherweise kommt es. Höre ich so wie hätte man das bekannte Musik. Und habe angefangen zu schreiben, ich habe in der Musikschule, als ich gelernt habe, und Hochschule, musste man Diktate machen. Man spielte Musik auf Instrumente und so, musste es lernen, das so Noten schreiben. Und so habe ich mich hingesetzt, kurz gesagt, ganze Nacht gearbeitet und war fertig, erster Satz, Sonate Solo. Und dann zweite Nacht habe ich geschrieben, zweiten und dritten Satz. Nun, und habe die gelernt. Und das Sonatenform ist komplizierte Form. Und das ist wahnsinnig schwer, nur wenn man lernt das alles. Aber ich wusste nicht von Sonatenform und das alles. Das kam von selbst. Nun, und kurz gesagt, ich habe gezeigt, mein Sohn guckte Noten, diese. Sagte, das ist interessant, ich probiere das zu spielen im Konzert. Und er hat schon konzertiert, er war mein Schüler. Ja, nur im Konzert hat er gespielt und nach ein paar Wochen war es so. Und plötzlich kommt nur Artikel aus Zeitungen über diesem Konzert. Und da schreibt man über mein Werk, das ist geniales Werk. Und diese Musik hat gemacht Blattmusik von Schostakowitsch. Ich war so empört. Ich habe angefangen zu schimpfen. Was für ein Idiot der Kritik ist. Mein Sohn sagt, was ärgerst du dich? Es zeigt, dass du hast Begabung. Du musst weitermachen das. Und so habe ich weitergemacht.
Wenn Sie zurückblicken auf Ihr Leben, auf all diese Jahrzehnte dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte, gibt es so eine wichtigste Erkenntnis für Sie aus all dem?
Ich würde sagen, das Leben ist eine sehr komplizierte Sache. Wenn ich hätte nicht nach Deutschland gekommen und wenn nicht, schon in Israel war nicht vergleichbar besser. Ja, einziges, was hat mir gestört, ist die schreckliche Hitze auszuhalten. Und dann auch waren nicht angenehm in Kriege. Das aber wahnsinnige Angst habe ich überhaupt nicht gehabt. Und leider habe ich nur Angst nie gehabt, weil ich habe nie gelernt, Angst zu haben, sogar von Kindern, die mich geschlagen haben. Weiß ich nicht, warum passierte. Ja, einziges, was ich gelernt habe von denen, dass ich muss lernen, sich verteidigen. Und habe Glück gehabt, dass einer Russe, ja, und der sagte mir plötzlich, du bist doch ein Jude, du musst können sich verteidigen. Ich werde dir lernen, militärische Sambo, боевое Sambo. Ich wusste nicht, was es ist. Das ist ein streng verbotener Kampfsport. Ja, das ist gemeint für nur spezielle Menschen, die müssen töten Menschen, die sowjetische Regierung gibt Befehl zu töten, aber nicht mit einer Pistole, bloße Hände. Das Verstecken, das ist absichtlich jemand von der Regierung kommt. Jetzt.
Wie definieren Sie für sich persönlich Glück?
Glück, dass du Freude zu leben. Wissen Sie, ich Freude zu leben habe erstmal gekriegt in Deutschland.
Aufgrund Ihres Lebens, all der Dinge, die Sie im Leben gelernt, erfahren und auch gemeistert haben, was ist so die wichtigste Botschaft Ihres Lebens, die Sie Ihren Kindern und Enkelkindern mitgeben möchten?
Erstens, das Wichtigste, Begabung haben. Nie faul zu sein. Nie Böses machen anderen Menschen und sich selbst. Glücklich sein, wenn du hast Arbeit, die dir Freude macht. Und wenn du Ärger hast, dann musst du dich nicht, wie sagt man das Wort, nachgeben. Du musst Freude haben, dass du kannst das überwinden.